Mit dem Ende des kommunistischen Systems, mit dem plötzlichen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung, mit dem plötzlichen Wegfall von Ordnungsstrukturen, ja, sind zweierlei Dinge passiert. Zum einen das Chaos des Umbruchs, das heißt, viele Menschen sind weg oder wollten weg, wollten ihr Land verlassen, ins Ausland gehen.
Robert Picher vom Departement für Balkanforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Zum anderen stellte sich sehr schnell die Frage des Eigentums. Das albanische kommunistische System war ja eines der rigidesten Systeme mit Blick auf Enteignung, auf Verstaatlichung. Das heißt, die Frage, wer bekommt was mit dem Ende des Kommunismus, die war sehr schwer zu regulieren angesichts des schwachen Staates.
Das rechtsstaatliche Vakuum der frühen 1990er Jahre füllte in den ländlichen Gebieten Albaniens bald der sogenannte Kanun, das alte Gewohnheitsrecht der Bergstämme.
Der Kanun hat sehr genau festgelegt, wer welches Nutzungsrecht hat, wer welche Weiden, Wälder, wer welches Wasser und so weiter nutzen konnte. Ja. Nur das Problem war, dass diese Kanun ja kein verschriftlichter war. Ja. Man konnte jetzt nicht ins Buch hineinschauen und sagen, so und so war es, sondern die Leute hatten ja zum einen die Regulative verloren. Und was noch wichtiger war, die Autoritäten der traditionellen Gesellschaft, die waren nicht mehr vorhanden. Das heißt, die früheren Ältesten, ja, die als Experten des Rechts galten, die gab es nicht mehr.
Denn die Kommunisten hatten versucht, einheitliche Rechtsverhältnisse für ganz Albanien zu schaffen und zur Kulturrevolution wieder die Gebräuche und Sitten des Kanun gerufen.
Es ist in dem Kontext wichtig auch zu sagen, dass der Kanun natürlich oder die Gewohnheitsrechte ja keine geschlossenen Rechtskorpusse waren, sondern das war ja ein mündlich tradiertes Recht. Und das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied, der besteht zwischen einem mündlich tradierten Recht und einem verschriftlichten Recht. Verschriftlicht ist ja der Kanun erst im 20. Jahrhundert worden.
Etwa der Kanun des Lek Dukagjini. Von den Kommunisten später verboten, wurde er von einem katholischen Priester in Nordalbanien kodifiziert.
Stjepan Cecovi, der hat 1913 begonnen, die Ratsbeschlüsse von diesen Versammlungen der Ältesten zusammenzutragen. Und was er gemacht hat, ist, er hat sie dann quasi auf der Basis eines modernen Rechtsverständnisses in Kapitel gegliedert.
Und damit in eine Struktur gebracht, die dem Rechtsverständnis und der Praxis des mündlich gesprochenen Gewohnheitsrechts zuwiderlief.
Weil das Gewohnheitsrecht vermittelt den Eindruck, dass es leicht sanktionierbar sei. Also wenn man dieses Buch liest von Cecovi, würde man meinen, es gibt da ein relativ klares Regelsystem. Ja. Dem war aber nicht so, weil das Prinzip des Gewohnheitsrechts ist die Aushandlung. Es ist nicht die Sanktionierung. Das heißt, wenn es einen Konflikt gibt, dann kommen die Personen zusammen, die Vertreter von Haushalten, in der Regel auch wiederum ein Mann, der Haushaltsvorstand, die haben sich getroffen und haben dann diskutiert und sind dann im Idealfall zu einem Kompromiss gekommen. Das heißt, es war eigentlich ein Rechtsverständnis, das auch noch dazu auf Face-to-Face-Beziehungen basiert. Wenn man vor 20 Jahren, also ich war 1992 das erste Mal in den Bergen in Nordalbanien, dorthin gereist ist, dann waren die Dörfer noch relativ stark bewohnt. Wenn man heute dorthin kommt, sind viele dieser Regionen menschenleer. Das heißt natürlich auch, dass die Voraussetzungen für das Überleben des Kanun in der Region sich so weit verändert haben, das natürlich noch immer eine Rolle spielt, aber durch diesen Abgang der Menschen sind viele der dringenden Probleme der Vergangenheit heute nicht mehr gegeben. Die Streitereien um die Weide sind heute enden wollend, weil nicht mehr sehr viele Menschen Weidewirtschaft betreiben etc. Also man könnte das jetzt ausbauen.
Mit der Landflucht migrierte auch der Kanun in die Städte, an die albanische Küste, nach Westeuropa und Übersee.
Und dort lebt der Kanun natürlich noch weiter. Also der lebt noch weiter in verschiedensten Fassungen und Formen, in ganz banalen Dingen wie, bekomme ich sozusagen mein Haus an einem gewissen Ort zu errichten, dann besuche ich auch quasi die unmittelbare Nachbarschaft und verhandle mit ihnen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht zum Beamten in der Stadt, sondern ich kontaktiere zuerst einmal die Nachbarn und schaue, wie ich mit ihnen eine Regelung finde, die allen gut tut.
Auch in familienrechtlichen Fragen ist der Kanun noch oft die Richtschnur.
Etwa die Frage, wer erbt das Eigentum? Ja, der Kanun hat da ganz eine klare Regel gehabt, das Erbe ist eine männliche Sache. Die Töchter sind vom Erbe ausgeschlossen nach dem Kanon. Dieses Denken, diese Vorstellungen werden durchaus noch weiter praktiziert im Land, aber auch dann in der Migration.
So treten diese patriarchalen Rechtsvorstellungen in Konflikt mit dem jeweils staatlichen Recht, etwa bei Scheidungen und Fragen der Obsorge.
Der Kanon regelt sehr klar, dass im Fall einer Trennung die Kinder beim Mann bleiben. Ein Prinzip, das wir hier großteils umgekehrt regeln. Das heißt, solche Fälle sind natürlich jetzt problematisch, weil natürlich die Familie des Mannes quasi nicht einsieht, dass die Kinder dann bei der Frau bleiben. Also dort sieht man, dass es schon mitunter auch zu heftigen Auseinandersetzungen kommt, aber natürlich auch zu Anpassungsprozessen, ja, zu Adaptionen. Also ich kenne auch genug Menschen, die diese Erbvorstellung mittlerweile nicht mehr praktizieren, weil sie hier leben, ja, und weil die Töchter studieren und weil die Töchter dann auch oft nicht den gleichen, aber doch einen großen Anteil des Erbes bekommen.
Gewandelt hat sich im Vollzug des Kanun aber auch die Jagmaria, die Blutrache. Eine strafrechtliche Sanktion, die der Kanun für Mord und Totschlag vorsah. Betraf sie ursprünglich nur die Männer einer Familie, sind heute auch Frauen und Kinder von der Blutrache bedroht. Robert Pichler nennt das eine Pervertierung des Gewohnheitsrechts.
Natürlich, wenn man das als Pervertierung bezeichnet, dann würde man meinen, dass es so etwas einmal gab wie ein anständiges Recht oder ein richtiges Recht und jetzt gibt es sozusagen die degenerierte Fassung dieses Rechts. Aber ich glaube, dass man das sagen kann, dass der Kanon vielfach, ja, wenn es um Gewalt geht und um Auseinandersetzungen, um schwere Ehrkonflikte geht, in einer degenerierten Form zur Anwendung kommt.
Und nach wie vor bildet der Kanun in Teilen der Gesellschaft und der albanischen Diaspora eine Parallelstruktur zum staatlichen Recht.
Dann gibt es aber auch noch eine dritte Ebene, das ist die Ebene der Religion. Auch die spielt natürlich zunehmend eine Rolle. Und hier zu einem Kompromiss zu kommen, macht das Ganze natürlich auch wesentlich schwieriger. Und das unterscheidet sich etwa von der Situation, wie sie geherrscht hat vor dem Kommunismus. Da gab es den Kanon, da gab es die Ältesten, da gab es ein Regelsystem, das manchmal auch eskaliert ist natürlich. Aber es gab sozusagen einen relativ überblickbaren Kanon an Regeln und Normen. Dieses System ist jetzt heute wesentlich komplizierter geworden.
Nach Albanien und auch in die albanische Diaspora hat uns Roman Tschiedl mitgenommen, um am Ende eines Diagonals zum Thema Kanon, dem Kanun genannten traditionellen Gewohnheitsrecht, nachzuspüren.